Thema Geist, Seele, Leib. Wir haben mit der Seele begonnen und heute Morgen, wer den Skript dabei hat, sind wir bis zum Punkt 4 gekommen. Das heißt, bei 4 geht es weiter. Und zur Wiederholung nochmal kurz daran erinnert. Es ging also darum, dass die Seele ein Wesenteil ist, also Teil eines Wesens. Und das Wesen also aus mehreren Teilen besteht, dass das genauso auch beim Tier ist, nur dass die Bestimmung eine andere ist. Und wir haben noch ergänzt, dass das auch vom Heilsplan her eine andere Bedeutung noch hat. Und dann haben wir auch noch besprochen, wie die Seele denn von Adam her zu uns gekommen ist. Was in der Einleitung auch deutlich wurde, dass es keine unsterbliche Seele gibt. Und das ist ja dann im Punkt 4 jetzt das Thema, dass die Seele stirbt. Wir werden also nochmal klären, was das Sterben ist der Seele. Wir werden dann auch unter Punkt 5 erkennen, dass diese Seele sich ausdrückt über den Leib und über die wesenhafte Äußerung des Leibes, wie immer der aussehen mag. Und dann geht es noch um das Steuerelement, was denn die Steuerung des Ganzen macht. Das wird dann zum Ende hin auf das Herz hinauslaufen. Deswegen auch am Ende von eurem Zettel, den ihr da habt, nochmal die Kategorien der Herzenssteuerung. Das ist aber ein Thema extra, das habe ich nur nochmal da drauf gemacht, dann, weil das hier eben berührt wird. Das kann man dann sich auch nochmal in Ruhe selber angucken. Gut, wenn es dazu wieder Fragen gibt, dringende Fragen, dann klären wir die gleich während der Stunde. Wenn es ein bisschen Zeit hat, können wir das hinterher noch machen, nach Belieben, wie ihr wollt, solange. Ich hatte vor einem Jahr oder vor 2 Jahren, wo ich hier war, mal gesagt, bis zum Frühstück habe ich Zeit. Das sage ich heute nicht mehr, weil da waren ein paar, die haben das wörtlich genommen. Und das war dann schon nach Mitternacht. Da habe ich gedacht, so langsam könnten wir ja aufhalten. Ich glaube, der Walter dann gesagt, du hast gesagt, bis zum Frühstück. Und deswegen sage ich das heute nicht. Ne? Ich lasse das offen. Aber ich bin bereit, ne? Auch bis Mitternacht. Nicht, dass das falsch verstanden wird. Es kann auch sein, dass das der Johannes war, weiß ich nicht mehr. Einer von euch ist das gewesen, denn wir saßen nur noch 3 oder 4. Ich glaube, die Anita war auch noch da. Das muss das erste Mal gewesen sein, als ich das erste Mal hier war. Es ist keiner aus dem Fenster gefallen. Hier wäre das auch nicht so schlimm. Es ist nicht so tief. Gut. Also zu unserem Thema, das Sterben der Seele. Was ist Sterben? Ich habe, glaube ich, heute Morgen schon mal darauf hingewiesen. In dem Wort für Sterben steckt ja die Wurzel für Tod drin, griechisch abotnesko. Das heißt, man könnte, abu heißt weg von, müsste also sagen, weg in den Tod, könnte man weggehen in den Tod, könnte man sagen. Und das heißt aber nicht, dass man dann nicht mehr existiert, weil Sterben wird ja weithin auch mit dem Ergebnis als Tod begriffen für Nicht-Existenz. Und das ist biblisch aber nicht haltbar, sondern wir existieren auch nach dem Sterben noch. Das werden wir heute Abend ja an einigen Bibelstellen auch feststellen können. Und wir kennen ja auch die Formulierung im Alten Testament, er wurde zu seinen Vätern versammelt, sodass wir daraus auch schließen können, dass da noch was sein muss. Also eine wesenhafte Existenz in einer anderen Daseinsform, die eben anders ist, als wir das heute haben in unserem Fleischesleib. Das vorausschickend. Wir haben heute Morgen den Text gelesen, Johannes, Hesekiel 18, Vers 4, die Seele, die sündigt, muss sterben. Das ist ja hier für unter Punkt 4 der erste Text wieder, deswegen muss ich den jetzt nicht aufschlagen. Es gibt auch noch einen anderen interessanten Text in 4. Mose 23, 10. Den gucken wir uns mal an. 4. Mose 23, Vers 10. Das sagt zwar der Biliam, was da steht, aber es ist ja das inspirierte Gotteswort. Und deswegen dürfe ich auch glauben, was der Biliam sagt, auch wenn das ein komischer Kerl gewesen ist. Also 4. Mose 23,10. Da sagt er, weil der König ihm Vorwürfe macht, sagt er, wer könnte zählen den Staub Jakobs und der Zahl nach den vierten Teil Israels? Meine Seele sterbe den Tod der Rechtschaffenen und mein Ende sei gleich dem ihrigen. Also wir haben gesagt, der Verfehler, der stirbt, oder der Sünder. Hier steht, der Rechtschaffene stirbt auch. Also im Alten Testament war das Sterben der Seele eigentlich normal. Und wir erkennen im Gesamtzusammenhang, auch gleich, wenn wir jetzt noch Jesaja aufschlagen, dass trotz des Sterbens der Seele, des Gerechten und des Ungerechten, beide eine weitere Existenz haben nach dem Sterben, schon im Alten Testament. Im Neuen Testament ändert sich das dann in gewisser Weise. Das wollen wir dann später feststellen. Jetzt überschlage ich mal die drei Texte, die da stehen. Die sagen im Grunde alle das Gleiche. Und wir schauen uns mal Jesaja 14, Vers 9 und 10 an. Da muss man auch einen Blick drüber nachdenken und dabei auch vielleicht ein Wort ändern in eurer Bibel, was nicht so ganz dem Grundtext entspricht, um diesen Gedanken zu verstehen. Jesaja 14, Verse 9 und 10. Hier geht es ja um den König von Babel, der in den Scheol kommt. Und die, die dort sind, die sagen, na siehst du, jetzt bist du auch hier. Du hast hier große Sprüche gemacht, als du noch Mensch warst. Und jetzt bist du an der gleichen Stelle, wo wir auch sind. Das ist im Wesentlichen da der Zusammenhang. Und jetzt heißt es hier in Vers 9 und 10, der Scheol drunten ist in Bewegung um deinetwillen, deiner Ankunft entgegen, König von Babel. Er stürzt deinetwegen die Schatten auf, schreibt Irberfeld. Alle Mächtigen der Erde, er lässt von ihren Thronen aufstehen alle Könige der Nationen. Sie alle heben an und sagen zu dir, auch du bist kraftlos geworden wie wir, bist uns gleich geworden. Ja, hier können wir einen Blick tun in den Scheol. Und interessant ist, hier steht das Wort für Schatten in Jesaja 14 im Vers 9. Hebräisch Rephaim oder Rephaim, das Fritz Henning übersetzt mit Todesschlafte, also kraftlose oder handlungsunfähige, aber sie machen noch eins, sie stehen auf und begrüßen den, der da kommt. Also es ist Bewegung im Scheol, heißt es hier. Und sie begrüßen den König von Babel, die Toderschlafften, also die, die keine Handlungsfähigkeit mehr haben, also eine passive Existenz im Scheol führen. Das ist das Ergebnis des Eintreffens von dem König von Babel. Also sehen wir, dass wenn die Seele stirbt, es da irgendwie weitergeht, ne? Auf der anderen Seite. Und wenn wir jetzt das Wort mit Schatten hier gelten lassen wollten, kann man machen, aus welchem Grund auch immer, dann wird aber trotzdem deutlich, dass aufgrund des Eintreffens von dem König von Babel da einiges passiert, ne? Das ist eben Bewegung, da tut sich was. Und deswegen ist eigentlich das Wort für Schatten ist zu schwach übersetzt. Also wer in gute Wörterbücher guckt, der findet dort auch bei Gesenius zum Beispiel, der schreibt, das ist die Bezeichnung für die gestorbenen Bewohner des Scheol, also für die Gestorbenen, die jetzt Bewohner des Scheols sind. Wenn einer Bewohner einer Räumlichkeit ist, ist er ja wesenhaft vorhanden. Sonst kannst du ja nicht sagen, der wohnt da, ne? Also dieser Vers und noch etliche andere, die das gleiche Wort beinhalten, zeigen, dass auch im Alten Testament das Sterben nicht zur Nichtexistenz führte, sondern zu einer anderen Daseinsform, nämlich im Sheol. Sheol heißt ja Hebräisch, es kommt von Sheol, auch die Frage, also da ist, die Leute sind am Fragen, was ist jetzt, wie geht's weiter? Das ist im Grunde die Bezeichnung für den Sheol. Man könnte sagen, das Fragereich, sagen manche auch, so dass hier Information fehlt. Also die warten auf Information. Und deswegen ist wichtig zu sehen, dass das Sterben der Seele eben nicht bedeutet, wir sind nicht mehr da. Das hat sich aber etwas geändert. Das heißt, dieser Vorgang, wie er hier geschildert wird, und es gibt ja nur ganz wenige Ausnahmen auch im Alten Testament, wo das wahrscheinlich anders gelaufen ist, wenn wir an Elia denken oder an Henoch, von dem es heißt, Gott nahm ihn hinweg, oder Elia, der auffuhr zum Himmel. Oder wenn wir an Mose denken, der, wie es wörtlich da steht, auf dem Mund Jahwes starb am Nebo und dann später bei der Verklärung Jesu wieder auftaucht zusammen mit Elia. Also die haben schon im Grunde selbst im Alten Testament Sonderaufgaben gehabt, wo sie gestorben waren. Und jetzt haben wir den Wechsel bei Golgatha zum Neuen Testament hin. Und jetzt ist ja was ganz Entscheidendes passiert. Und das sollten wir mal lesen im Epheserbrief, Kapitel 1, wo Paulus ja in seinem ersten Gebet, sogenannte erste Gemeindegebet, er ja einen Wunsch äußert, der auch uns betrifft. Er hat ja ein großes heilsgeschichtliches Verständnis geschenkt bekommen und jetzt möchte er, dass auch die Glaubenden das endlich begreifen, was da passiert ist. Und er sagt in Epheser 1, 19 und 20 etwas. 19 und 20. Wir müssen das also als Gebet verstehen, dass er darum bittet, dass die Glaubenden endlich was verstehen, begreifen, erfassen. Und er sagt, er möchte, dass wir verstehen, begreifen, erfassen. Vers 19, welche die überragende Größe seiner Vermögenskraft ist, seiner Dynamis. Hinein in uns, die Glaubenden, gemäß der Innenwirkung, Energie, der Haltekraft seiner Stärke und jetzt, welche er innen wirkte, in dem Christus, ihn aus Erstorbenen erweckend und ihn in seiner Rechten setzend in den aufhimmlischen Bereichen. Also ist mit der Auferstehung Jesu sind sozusagen, wir können ja hier davon reden, dass das der stärkste Vers der Bibel ist, hier werden alle vier Gotteskräfte in einem Vers erwähnt, Vers 19, dass mit der Auferstehung Jesu alle Gotteskräfte zur Wirkung gekommen sind in dem Christus, um heilsplanmäßig sozusagen seinen Willen umzusetzen. Und damit wird deutlich, dass also hier mit dieser Energieform, die dadurch frei wurde, auch die Wege sich geändert haben. Dass also Leute oder Menschen, die innerhalb des Bereiches derer, die das glauben dürfen, sich befinden, nicht mehr zwingend in den Scheol müssen, sondern eben einen anderen Weg gehen können. Das hat ja Jesus schon angedeutet in seinem irdischen Leben, bevor er gestorben ist. Wir haben heute Morgen, glaube ich, oder gestern Abend schon mal drüber gesprochen, über das, was er der Martha gesagt hat in Johannes 11, 25 und 26. Wer da nicht dabei war oder das nochmal hören will, wir lesen es trotzdem nochmal, wenn es auch Wiederholung ist, damit wir verstehen, dass diese Möglichkeit, nicht zwingend in den Scheol, in das Fragereich gehen zu müssen, wie im Alten Testament das war, dass das jetzt nicht mehr notwendig sein müsste oder dass es eine andere Möglichkeit gibt. Also habe ich gesagt, Johannes 11, ne? Johannes 11, 25 und 26. Und hier sagte er zu der Martha, er ist die Auferstehung und das Leben. Und 25, 26 sagt er dann weiter, eben ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist, Schles-Elberfeld. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben. Wörtlich bis zum oder hinein in den Äon. Glaubst du das? Hier wird auch von zwei verschiedenen Möglichkeiten geredet. Jesus sagt, wer glaubt, wird leben, wenn er stirbt. Und wer jetzt schon lebt, wird gar nicht sterben. Jetzt sagst du, ja, die Leute sterben ja trotzdem, ne? Also die Glaubenden sterben ja auch alle. Wenn wir das Wort sterben nochmal ganz wörtlich nehmen, wie ich es vorhin in der Einleitung gesagt habe, abu nesco, weggehen in den Tod, Und jetzt liest er den Vers noch einmal mit dieser begrifflichen Deutung, weggehen in den Tod. Dann heißt das so, da sagt Jesus, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er weggeht in den Tod. Wer aber jetzt schon lebt und an mich glaubt, wird nicht weggehen in den Tod. Da siehst du ganz deutlich, dass er von zwei verschiedenen Wegen spricht, die der Glaubende, wohlgemerkt, der Glaubende geht. Er unterscheidet also die Gläubigen. Im alten Bund mussten alle in den Scheol. Im neuen Bund muss nicht mehr jeder in den Scheol. Es werden aber welche dahin gehen. Das hat er hier schon angekündigt. Und wenn wir nachher noch Zeit haben oder am Ende und uns nochmal die Entrückungsgeschichte angucken, dann siehst du, dass auch Paulus genau die beiden Wege kennt und auch aufführt in 1. Thessalonicher 4. Aber das will ich jetzt nicht machen, weil das jetzt das Thema sprengen würde. Zu diesem Gedanken schauen wir uns noch einmal an, was in Lukas 16 steht. Da haben wir ja diese Beschreibung mit dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Jetzt gibt es manche Brüder, die sagen, das ist ein Gleichnis. Und andere sagen, das ist kein Gleichnis. Ich habe ja die seltsame Eigenschaft, zu versuchen, solche Brüder zusammenzubringen, indem ich in diesem Punkt sagen würde, das ist egal, ob das ein Gleichnis ist oder kein Gleichnis. Also ich glaube ja, dass es kein Gleichnis ist, weil die Gleichnisse hören im Kapitel 15 auf und in 16 schildert er reale Zustände. Aber selbst wenn jemand sagt, das ist ein Gleichnis, dann macht mir das nichts aus, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus auch in einem Gleichnis uns was erzählt, was nicht stimmt. Er wird uns also auch in einem Gleichnis die Wahrheit sagen. Und von daher ist es mir eigentlich wurscht, ich sag's mal so ganz platt, ob das ein Gleichnis ist oder nicht. Er beschreibt die realen Umstände im Scheol. Das ist meine Schlussfolgerung daraus, wenn er hier in den Versen, 20 bis 26 das beschreibt. Wir können uns das ja mal durchlesen. Ihr wisst zwar, was da steht, aber Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Und wenn man einen Bibeltext tausendmal gelesen hat, dann wird man nie mehr vergessen. Und da haben wir noch eine Menge zu tun bis dahin. Also ein Armer mit Namen Lazarus lag in dessen Tor des Reichen voller Geschwüre. Und er begehrte sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Schreckliche Geschichte. Es geschah aber, dass der Arme starb, wegging in den Tod und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug, Hades ist das griechische Wort für Sheol, als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Üble. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Und dann sagt er noch, er will noch, dass jemand zu seinen Brüdern geht und so weiter. Und da sagt Jesus, das brauchen wir nicht, die haben ja das Wort, das reicht. Ne? Und wenn die dem Wort nicht glauben, glauben die auch nicht, wenn wir einen hinschicken. Das ist das Ende der Geschichte. Wichtig ist hier, dass wir einen Unterschied feststellen, zwar vor Golgatha, es hätten eigentlich noch alle in den Scheol gemusst, es ist auch so, und trotzdem sehen wir einen Unterschied zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, dem, der glaubt und dem, der nicht glaubt. Also der, der glaubt, hat es etwas besser dort, als der, der nicht glaubt, nach den Aussagen von Jesus. Vor Golgatha. Nach Golgatha haben jetzt die Glaubenden die Möglichkeit, nicht unbedingt dahin zu gehen, wo der Lazarus war, sondern gleich zum Herrn zu gehen. Das hat er doch der Martha erklärt. Er hat gesagt, es gibt welche, die haben eine ganz besondere Lebensqualität, die gehen gleich zum Herrn, die sterben gar nicht in den Scheol. aber es gibt auch welche, die in den Scheol sterben. Und genau das sehe ich heute in der Wirklichkeit wieder. Ich kenne genug Brüder, die der Meinung sind, dass sie, wenn sie sterben, in einem Aufenthaltsraum Gestorbener warten müssen bis zur Entrückung. Und warum glauben die das? Weil das geschrieben steht. Ich glaube das für mich nicht, weil ich glaube, ich bin einer, der gleich zum Herrn geht, der nicht in den Scheol muss und dort warten bis zur Entrückung. Ich kann also beides sehen. Ich sehe sowohl das eine als auch das andere. Und jetzt geht's mir so, dass ich von beiden Seiten Schläge kriege, weil die einen sehen nur ihren Standpunkt und die anderen nur auch nur ihren. Und wenn du dann versuchst, die beiden zusammenzubringen, dann kriegst du Ärger. Das ist also das, was ich manchmal erlebe. Nicht wie in dem Lied, was wir gesungen haben. Wir streiten uns und sind trotzdem einig. Oder wie war das so ähnlich? In so einem Vers, ne? Also das machen wir nicht. Wir müssen uns nicht streiten. Wir ringen nur heftig um das Wort. Das ist was anderes. Gut, also verstehen wir recht, das Sterben der Seele war vor Golgatha zwingend ein Aufenthalt im Scheol, bis auf Sonderfälle. Nach Golgatha gibt es für die Glaubenden zwei Wege, für die Nichtgläubigen nur den einen Weg, nämlich in den Scheol, um dort zu warten, bis Information kommt, weil das ist ja das Fragereich. Das sagt mir die Schrift, das sagt mir das, was Jesus sagt, das sagt mir das, was er der Martha sagt. Also haben wir hier eine Dreiteilung im Grunde der Wege. Einmal die Ungläubigen sowieso und die Glaubenden haben zwei verschiedene Möglichkeiten. Das hat nichts mit den zwei Wegen zu tun, die unser Bruder Gerhard Kringe aufzeigt. Das will ich noch betonen, weil das ist hier, hat eine andere Ursache hier. Ja, das wäre der Punkt 1, der Punkt 4, Entschuldigung. Und ich denke, das ist relativ eindeutig, wenn es ums Sterben der Seele geht. Wenn ihr jetzt keine zwingende Frage habt, dann machen wir das nachher, das ist auch besser für die Aufnahme. Und ich würde dann die Zeit nutzen, um jetzt zum Punkt 5 zu kommen. Der Seele als Wesensausdruck oder Präsentation. Präsentation ist ein modernes Wort. Das muss ja nicht unbedingt dir merken. Also Wesensausdruck, das heißt, die Seele drückt sich irgendwie aus. Kannst du deine Seele sehen? Also ich habe es ja noch nie gesehen. Ne? Und deswegen muss die Seele ja ein Mittel haben, um sich auszudrücken, um ihr Wesen deutlich zu machen. Und das kann sie eben nur in Verbindung mit einem Leib. Wenn du keinen Leib hast oder wenn die Seele keinen Leib hat, kann sie sich nicht ausdrücken. Deswegen steht da Wesensausdruck, damit das nicht verwirrt. Vielleicht klingt das ein bisschen komisch. Also die Seele als Wesensausdruck. Jetzt lesen wir ein paar Bibeltexte, wo die Seele sich wesenhaft ausdrückt, um deutlich zu machen, dass das so ist und bei wem das so ist und wie das funktioniert. Das ist jetzt der Punkt 5. In 3. Mose 26 haben wir eine wechselseitige Beziehung aufgeführt von dem Seelenausdruck Gottes. 3. Mose 26 werden uns zwei Möglichkeiten genannt, des Seelenausdrucks Gottes. 3. Mose 26, Vers 11, ist die erste Stelle. Da heißt es, und ich werde meine Wohnung in eure Mitte setzen, wenn ihr alles so macht, wie ich euch das gesagt habe, kommt da vorher noch, und meine Seele wird euch nicht verabscheuen. Also Gott sagt dir, wenn ihr euch ordentlich benehmt, dann wohne ich bei euch und meine Seele wird euch nicht verabscheuen. Wesensausdruck der Seele, Freude, ne, eigentlich, Wohlwollen, wohlgesinnt sein. Und wenn du einmal umblätterst und guckst, was im Vers 30 steht, im gleichen Kapitel, dann wird vom Götzendienst berichtet und dann sagt er hier, und ich werde eure Höhen vertilgen, eure Sonnensäulen ausrotten, werde eure Leichname auf die Leichname eurer Götzen werfen und meine Seele wird euch verabscheuen. Wesenhafter Ausdruck der Seele, das Gegenteil, nicht mehr Wohlwollen, sondern Abscheu. Also die Seele drückt sich über die Leiblichkeit Gottes, könnte man sagen, wesenhaft aus, in diesen beiden Formen Wohlgefallen oder Abscheu. Das findest du ebenso im Psalm 11 noch, müssen wir jetzt nicht lesen, Sprüche 6, 16 auch noch. Das sind die gleichen Wortverwendungen. Wichtig ist Matthäus 12, Vers 18, war hier wird aus Jesaja 42 zitiert und wir sehen, dass das auch hier im Neuen Testament der gleiche Effekt ist. Es ist kein Unterschied. In Matthäus 12, Vers 18. Also Jesus hat eine Menge Leute geheilt und hat denen gesagt, erzähl das niemandem, das muss niemand wissen. Und dann zitiert er aus Jesaja 42, Vers 1 und sagt, das hat sich jetzt erfüllt. Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an welchem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Nationen Gericht ankündigen. Und so weiter. Also hier geht es darum, dass selbst im Neuen Testament der Herr Jesus selber die Stimme Gottes zitiert aus Jesaja 42 und sagt, das, was hier passiert, passiert, weil die Seele Gottes Wohlgefallen an dem hat, der das macht. Und das war er ja selber. Also auch hier neutestamentliches Zeugnis dieses Vorgangs, dass die Seele sich wesenhaft ausdrückt, über Wohlgefallen bis hin zur Abscheu, also alles ist möglich. Und daran erkennen wir, und das bestätigt uns jetzt der Hiob in Hiob 23, dass das Handeln Gottes sozusagen auch seelenbestimmt ist. Das klingt ein bisschen sehr gewagt und vielleicht auch komisch. Aber wir lesen erstmal, was in Hiob 23, 13 steht. Und da zitiere ich auch nochmal die Dawah-Übersetzung ganz wörtlich. Hiob 23, 13. Es geht eigentlich nur um einen Satz in dem Vers, der uns hier berührt, was das Thema angeht. Da steht, Hiob sagt von Gott, doch er bleibt sich gleich und wer kann seinen Sinn ändern? Natürlich niemand. Was seine Seele begehrt, das tut er, sagt Hiob von Gott. Also wer hier, wenn das Gottes Wort ist und inspiriert ist, kann ich das ja glauben, was da steht, würde also da Hiob auch sagen, Gottes Handeln ist das Resultat des Wollens seiner Seele. Das wäre die wörtliche Bedeutung von dem Vers. Die Dawah-Übersetzung sagt, und so seine Seele verlangte, so tat er es, ist im Grunde das Gleiche. Und dieses Gotteshandeln, wir haben über das Bild gesprochen, der Mensch im Bilde Gottes, dieses Gotteshandeln, dieses Prinzip des Wesensausdrucks der Seele, hat natürlich auch der Mensch damit bekommen. Und dazu sollten wir uns auch nochmal zwei, drei Verse angucken, um dann auch noch eine Unterscheidung zu treffen, was diesen Seelenausdruck beim Menschen bedeutet. Aber dazu gleich noch. Also Habakuk 2, Vers 4 wäre der nächste Vers, der da steht. Ich sehe gerade, dass ich den sogar richtig deutsch geschrieben habe. Habakuk 2, Vers 4, wo wir diesen Vers nehmen wir eigentlich für was ganz anderes meist. Nämlich der Gerechte wird aus seinem Glauben leben, steht ja da. Ich muss es nur noch finden. Habakuk 2, Vers 4. Also, hier heißt von dem Ungerechten oder von dem Gottlosen oder von dem, der sich nicht ordentlich benimmt, seine Aufziehe aufgeblasen, nicht aufrichtig, ist in ihm seine Seele. Von dem Ungerechten. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Also den zweiten Teil will ich jetzt nicht kommentieren, der ist etwas schwieriger. Hier geht es um den Anfang. der Seelenausdruck dieser Person, die hier beschrieben wird, ist Aufgeblasenheit nach Elberfeld. Ich weiß nicht, was andere Bibeln an die Stelle schreiben. Also der ist aufgeblasen und nicht aufrichtig, ist aufgeblasen, weil seine Seele in ihm nicht aufrichtig ist. Also die Seele in ihm ist die Ursache für seinen äußeren Wesensausdruck. Sein Wesensausdruck ist jetzt Aufgeblasenheit. Ursache, die Wirkung der Seele. Wo die Seele das her hat, ist wieder ein anderes Thema. Aber zunächst wird der Leib von der Seele direkt beeinflusst nach diesem Text und eben denen, die wir jetzt von Gott gelesen haben. Die zweite Stelle, der zweite Zeuge, die haben wir heute Morgen schon mal gelesen. Aber auch hier tut Wiederholung gut. Psalm 84, der Vers 3, wenn du eine revidierte Bibel hast. Wenn du eine ältere Ausgabe hast, ist es der Vers 2. Psalm 84, Vers 3. Es sehnt sich, ja es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen Jahwes. Mein Herz und mein Fleisch rufen laut nach dem lebenden Gott. Also hier ist er, wir haben das benutzt am Anfang für die Definition zwischen Seele und Fleisch oder Herz, also diese Aufteilung. Hier wird aber noch etwas deutlich in diesem Vers, nämlich, dass, so wie bei Gott auch, die Menschenseele ein Verlangen hat und sich dies in einer fleischlichen Äußerung sozusagen darstellt. Also das Seelenverhalten wird durch den Leib sichtbar gemacht. Ohne den Leib hätte die Seele kein Ausdrucksmittel, so könnte man das auch sagen. Also die Seele kann sich nur äußern über den Leib. Das machen diese Stellen deutlich. Und deswegen, erinnere dich nochmal an 1. Mose 2, Vers 7, wurde der Mensch eine lebende Seele. Das heißt, Gott hat ihm den Leib gegeben, damit er ein Ausdrucksmittel für seine Seele hat und überhaupt handlungsfähig geworden ist. Der Mensch ist also nur handlungsfähig aufgrund des Leibes, den seine Seele bekommen hat. Und diese Ausdrucksfähigkeit kann eben von Abscheu über Wohlwollen, Hass, kann alles ausdrücken. Die ganze Spannbreite menschlicher Gefühle wird aber nur deutlich durch den Leib. Der Leib ist das Mittel. Und deswegen haben wir auch gesagt, in einem Gespräch, glaube ich, hat jemand gesagt, der seelische Mensch wurde da angesprochen, der nichts vom Geist Gottes versteht. Das sind alles diese gleichen Attribute. Also du hast immer den Seelenausdruck, der über den Leib deutlich wird. Wie will die Seele sich sonst ausdrücken, wenn sie keinen Leib hat? Ausgenommen die Berichte im Sheol. Da könnte man sagen, da sind direkte Hinweise auf das Verhalten der Leute dort. Aber die sieht ja niemand. Das ist ja faktisch ein Blick, den uns der Geist Gottes genehmigt hinein in diesen Raum. Jetzt gibt's noch ein Kuriosum. Und zwar die nächsten beiden Verse, die wir uns mal anschauen. Da wirst du feststellen, dass der Seelenausdruck sogar tot sein kann. In 4. Mose 6, Vers 6 wird ja beschrieben, wie der Nazireer sich verhalten soll. 4. Mose 6, Vers 6. Und dieses Verhalten des Nazireers ist nicht mein Thema, aber der Vers 6 im Kapitel 6, 4. Mose 6, Vers 6, der macht uns auf etwas aufmerksam. Hier kannst du wieder ein Wort ändern in deiner Bibel. Wahrscheinlich ist die Dawah-Übersetzung die einzige, die das richtig schreibt. Da heißt es, alle die Tage, die er sich für Jahwe absondert, nämlich der Nazireer, Elberfeld, soll er zu keiner Leiche kommen. Ja, das klingt gut, ne? Er soll zu keiner Leiche kommen. Wenn du mal in den Grundtext schaust, was da steht, er soll nicht auf oder zu einer Seele eines Toten kommen. Also hier geht es um die Seele eines Toten. hat der Tode eine Seele. Also wenn wir sagen, der ist gestorben, die Seele ist im Scheol, dann hat der Leib ja keine Seele mehr. Man kann aus diesem Text schließen, ich bin jetzt ganz vorsichtig, du kannst das auch anders sehen, ich mache nur ein Angebot. Man kann daraus schließen, dass es Gestorbene gibt, bei denen die Seele noch eine Weile verweilt. Das gibt's auch im Volksmund, das ist mir in den Seminaren, die ich zu dem Thema gemacht habe, mehrfach berichtet worden, dass man auch meinte, solche Erlebnisse gehabt zu haben, dass die Seele noch eine Weile bei dem Verstorbenen geblieben ist. Ich sage das nur wertfrei. Wichtig ist hier, dass das hier steht, dass der Nazirer nicht zu einem kommen soll, der noch als Gestorbener seine Seele hat, wie lange auch immer. Das weiß ich nicht. Es gibt ja auch noch die Auslegung, dass die Seele 3 Tage braucht oder manche Sachen, die geht 3 Tage vorher woanders hin und all sowas. Also das will ich jetzt gar nicht kommentieren. Für mich gilt nur, was hier steht. Hier steht nicht Leiche, sondern Seele eines Gestorbenen, weil nämlich für Leiche gibt es ein extra Wort. Und das gucken wir uns jetzt noch an in 5. Mose 21, Vers 23. Das ist ein ähnlicher Umstand, aber da geht es um tatsächlich eine Leiche. Und die heißt Hebräische Nephilah. Also in 5. Mose 21, 23, ein Blick. Wenn einer gestorben ist. Also so soll seine Leiche, sein Leichnam, nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn jedenfalls am selben Tage begraben. Denn ein Fluch Gottes ist es, ist ein Gehängter. Und du sollst dein Land nicht verunreinigen, dass der Weh dein Gott dir als Erbteil gibt. Also hier steht das Wort für Leichnam, hat nichts mit Seele zu tun. Nephilah. Und diese Leiche sollte nicht über Nacht da bleiben. Das kennen wir ja von unserem Herrn, ne? Das sollte auch nicht am Holz bleiben und deswegen begraben. Und hier der Unterschied zwischen Leiche und der Begriff eines Toten, den macht die Schrift. Also gibt es da doch eine Seele. Ich stelle das nur fest, völlig wertfrei. Ob ich das verstehe oder nicht verstehe, ist nicht die Frage. Ich kann es vorstellen, steht aber da. Ne? Und weil es da steht, glaube ich es einfach mal so, ist mir auch schlecht, das beurteilen zu können oder zu wollen. Wichtig ist dabei für unser Thema, dass jetzt also der Wesensausdruck der Seele auch mal tot sein kann. Weil die war noch in dem, das also tot gewirkt, tot ausgesehen. Und jetzt hat die Seele diesen Ausdruck angenommen. Toten, der negativste Ausdruck von all denen, die wir bisher gelesen haben. Wo eigentlich der Abscheu tot, ne? Also all das vermag die Seele auszudrücken, auf den Fallen ab, weil es eben hier auch so geschrieben steht. Ich muss den ein oder anderen unserer Zeitgenossen, auch besonders gibt es verschiedenen Religionen, die einen Bibeltext, den ich als nächsten lese, aus verschieden nutzen wollen, um all das, was wir bisher gelernt haben, über Bord zu werfen. Will benutzt, stimmt alles nicht, Tod ist tot. Ne? Und in Prediger Kapitel 9, also sagen, das stimmt, 5 und 10 ist die Stelle, die ihr sicher wahrscheinlich auch kennt, in den Versen. Aber wir wollen uns das nochmal in Ruhe angucken. Kapitel 9, Vers 5 und Vers 10. So, im Vers 5 heißt es, die Lebenden wissen, dass sie sterben werden. Die Toten gar nichts. Und sie haben keinen Lohn mehr, denn ihr Gedächtnis ist vergessen. Aber wissen gar nichts. Und im Vers 10, alles, was du zu tun vermagst, Schlussfolgerung, das tue, denn es gibt weder Tun noch Überlegung deiner Kraftnis noch Weisheit im Scheol, wohin du gehst, noch Kenntnis. Jetzt dürfen wir nicht den fatalen Fehler machen, aufgrund der Gesamtkenntnis der Schriftstellen, die wir bisher angeschaut haben, zu sagen, dass der Gesamt eine Nicht-Existenz beschrieben. Wenn du genau hinguckst, siehst du, er sagt im Vers 5 geschrieben, passiv, die Toten wissen nichts, sie haben keinen Lohn, ihr Gebete sind vergessen, also nach unserer Einschätzung an die Denkhaler mehr. Und es ist vergessen, heißt, deswegen sollst du das alles, was du machen willst, machen, solange du lebst, weil du das nicht mehr machen kannst, wohin du gehst. Daraus schließe ich in diesem Sheol-Dank eben jene passive Existenz, die im Sheol existiert, über die wir am Anfang gesprochen haben. Die Seele des Gestorbenen kann im Sheol mehrfach aktiv handeln. Und wir haben das ja auch bei den zu tun nicht mehr raften, wie es die Dawah-Übersetzung übersetzt, gesehen, da im Jesaja 14 Tod erschlagen, der König von Babel darunter kommt. Also die können zwar noch aufnehmen, was kommt an Informationen, haben aber keine Möglichkeit, ihren Zustand zu ändern oder aktiv aufzutun. Also im Sheol herrscht Passivität. Und die, die irgendetwas glauben, dass sie im Sheol schlafen bis zur Ende, die glauben, davon gibt's nicht wenige, ist es das Gleiche. Die sind passiv in ihrem, wenn sie dort sind. Sie können wahrscheinlich noch nicht mal Informationen aufnehmen als schlafende Existenz, weil sie müssen erst geweckt werden. Also diese passive Existenz dann ist vielleicht sogar ein Schutzmechanismus, weil ich weiß nicht, ob mir das gefallen glauben, wenn ich noch ein paar hundert Jahre, wenn ich vor ein paar hundert Jahren gestorben wäre oder wieder abhält, von dem die Brüder glauben, der liegt immer noch im Sheol und wartet auf die Entrückung Paulus. Das wäre mir sehr unangenehm, könnte ich mir vorstellen, wenn ich das bewusst wahrnehme. Ich glaube, und ich nehme an, die meisten von euch hier auch, also dass wir nicht im Sheol passiv war das Weg zur Entrückung, sondern dass wir den anderen Weg gehen, denn Jesus ja der Mutter auch bist. Wir haben schon jetzt eine andere Lebensqualität und gehen, wie gesagt hat, gleich nach oben und müssen nicht in den Sheol. Dass Paulus sich das trotzdem gehört, seinen Weg der Ausauferstehung ist ein anderes Thema. Das kann man statt mit Sinne noch klären. Gut, also wichtig hier für Punkt 5, ich mach der Stunde was weitermachen, ist, dass die Seele ihren Ausdruck etwas findet. Und das kann von Wohlgefallen über Ablehnung bis zu Tod Leib sein. All dieses möglich an Ausdrucksformen. Es heißt auch, dass die Seele nach ihrem Wesen nicht mehr existiert, sondern sie ist echt, wenn sie gestorben ist, das haben wir ja festgestellt, ausgiebig. Und sie hat eben keinen Ausdruck mehr, weil ihr der Leib fehlt, sondern sie ist in einer passiven Stellung. Das wäre die Schlussfolgerung. Wartestellung. So, zum Punkt 6. Das ist nicht ganz so schwierig, weil wir die Stellen wohl alle kennen. Und wir haben die eine auf alle Fälle heute Morgen schon gelesen oder im Gespräch. Ich weiß nicht mehr so genau, bei wem das war. Also Hebräer 4, Vers 12 wäre das ist manchmal nicht. Hier geht es also darum, dass wir jetzt noch feststellen sollten, dass die Seele aber noch sozusagen ein Steuerung, die vorgeschaltet bekommen hat. Bis jetzt ist es also Element vor, deutlich, was die Seele will. Aber das, was die Seele treibt, macht, wird ja noch von woanders her gesteuert. Das heißt, die Seele ist ja nicht selbstständig, will ihre Entscheidung, sondern sie wird beeinflusst. Und darum geht es jetzt. Also wir gehen den Weg rückwärts. In ihr. Das direkte Anschauen des Menschen macht mir seinen Seelenzustand deutlich. Wenn ich jetzt noch wissen will, woher die Seele diese Reaktion hat, muss ich nochmal und in der Schrift, dann muss gucken, wo kriegt die Seele ihre Befehle her oder ihre Anweisung oder Bohrung. Was ist das Steuerungselement, deswegen habe ich das so genannt, für die Steuerung. Und in Hebräer 4, Vers 12 ist ja der Text, den wir schon gelesen haben, der aber von der Wortbedeutung her, des Wortes, was bekannt ist, entsteht, auch noch eine ganz andere haben kann, wobei für Teile zweimal im Neuen Testament steht und das Wort nur die wahrscheinlichere Bedeutung. Das Wort, ich habe es in der Fußnote wahrscheinlich geschrieben noch, bei mir ist die 18, bei euch könnte es 19 sein. Auch mal steht der andere Text auch noch dabei. Also Hebräer 4, Vers 12 und dann, ich habe wieder das falsche Kapitel hier, 4, Vers 12 heißt es. Denn Das Wort Gottes ist lebend und wirkt schneidender als jedes zweimündige Schwert und durchdringend bis zu und Teilung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, der Absichten und Gedanken des Herzens. Das Wort für Teilung des Richter kann auch Zuteilung heißen. Wir haben im Kapitel 4, im Kapitel 2, Vers 4, das selbe Kapitel. Und dort geht es ja um die Zuteilungen. Da heißt es nochmal, dass Gott ein Mitzeugnis gab durch Zeichen, außerdem auch Wunder und manche Taten und Austeilungen oder Zuteilungen der machtigen Geistes. Wenn ich diesen Begriff bevorzuge, des Heiligen, der auch an erster Stelle genannt ist in den Wörterbüchern, dann müsste man bei Hebräer 4, Vers 12 lesen können, dass die Seele eine Zuteilung erhält durch das Wort. Also das Wort ist durchdringend, eine Zuteilung durch von Seele und Geist. Also das und nimmt an, dass die Seele eine Information erhält oder eine Zuteilung vom Geist, um eine bedeutende Aktion hervorzubringen. Ist wie gesagt nur ein Angebot. Wenn du sagst, nee, Teilung ist mir lieber, dann vergiss es, dann ist dieser Vers halt nur für die Wortteilung des Aufteilens da auch gut. Aber es kann eben auch Zuteilen heißen. Würde es bedeuten, dass der damit Wortsinn hier wäre, dass also das Wort auf alle Fälle schon mal das Wort der Beeinflussungsfaktoren ist für die Reaktion der Seele. Ja. So, jetzt haben wir den Glauben den Unterschied oder habt beim Menschen Unterschiede. Wir lesen erstmal Römer 8, Vers 10, ja, damit wir den Unterschied verstehen. Es gibt ja Personen, die vom Geist geleitet sind und solche, die das nicht sind. Und in Römer im Vers 10 finden wir den positiven Fall bis 8. Und ich gehe mal davon aus, dass die heute Abend sich zu diesem Vers hier bekennen können. Anwesenden Paulus sagt, wenn aber Christus in euch ist, das bleibt. Wenn ist der Leib erstorben wegen der Verfehlung, der Geist aber wegen der Gerechtigkeit. Das heißt, hier wird eine ebenere Form des geistlichen Lebens beschrieben. Wir sind vollendet, besonders vollständig in dieser Form des geistlichen Lebens. Das ist die höhere oder Verfolgung des Lebens, von der Jesus zum Beispiel zu der Martha sprach, der gesagt hat, wer jetzt die Tät des gibt, also wer jetzt schon in diesem Geist lebt, von dem schon lebt, ja, natürlich bei Martha nur in Ansätzen, das deutlich war, als Geschichte klar ist, dass dieser Geist Christi, der in uns ist, uns jetzt schon heute für uns bessere oder andere Lebensqualität gibt und dass man eine solche sein mögen, die nicht mehr nach unten sterben, sondern gegen wir, um das mal so auszudrücken. Also wer diese neue Form des Lebens schon oben. In 1. Korinther 2, 14 als Unterstützung noch ein Vers, damit auch deutlich wird nochmal, worum wir einen anderen, nämlich den Gegensatz andeutend, den hat gestern, glaube ich, der Bruder, der dahin geht, noch Reinhold hieß er, genannt, wenn Paulus sagt, das Mensch aber empfängt nichts von den Tiefen des Geistes Gottes, denn es ist seelischer Menschheit und er vermag es nicht zu erkennen. Da ist geistlich beurteilt, mit Torheit, also der seelische und der geistliche Mensch. Daran sieht das Steuerungselement für die Seele, jedoch das Wort ist oder der Geist, eben da ist, der entweder die Seele, wenn es das zusammen mit dem Leib in eine andere Lebensqualität bringt oder eben auch in eine, deswegen gibt es eben seelische Menschen und geistliche Menschen. Und der Geist, der hier beschrieben wird, auch im Römerbrief, Epheser, Galater, überall wo Mensch redet, hat eine bessere oder höhere Lebensqualität, das davon rest zu drücken. Und ist deshalb einer, von dem Jesus sagt, wer jetzt schon lebt, mal so aus, dieses geistliche Leben schon hat oder wie Epheser 5, 14 sagt, dem der Christ, wenn er erschienen ist, der hat eine bessere Lebensqualität und damit auferstieg er nicht in den Tod sterben, sagt Jesus. Aber der, der das nicht hat, stirbt eben noch in den Tod, obwohl er an Jesus glaubt. Das ist Gesprächsstoff für nachher, ich sehe das schon. Aber wir müssen das gesagt haben, damit es deutlich wird. Gut, also die Steuerung mal der Seele ist das Thema. Und im Punkt 7 wird ja Steuerung in einem Vers deutlich gemacht. Deswegen habe ich den Anhang gemacht mit den vier Herzenssteuerung, dass diese Steuerung, die von außen Kategorien über das Herz vorgenommen wird, und so, dass das Herz das eigentlich ist, dass die Seele sich steuert und die Seele dann wiederum das Äußere des Menschen beeinflusst, letztlich diese Steuerung deutlich wird. In Kolosser 3, Vers 15, das lässt uns dazu, bevor wir ein kleiner noch machen, um euch dann zu entlasten. Es ist ja immer allerhand, was Höhepunkt macht zu später Stunde. Was habe ich gesagt? Kolosser. Kolosser verlangt 3, Vers 15. Hier müssen wir wieder ein bisschen wörtlich lesen, um das Kapitel. Da heißt es, in der Friede des Christus stehen, beide in euren Herzen, hinein in denen auch berufen wurde, in einem Leib und werdet entscheidbare. Dieses Wort entscheiden, was hier steht, praboio, das heißt also dankbar, ein Schiedsrichter, so müsste man das übersetzen. Der Schiedsrichter beim Tennis, das entscheiden, wie er guckt, wo der Ball hinfliegt und sagt dann, das war über der Mitte nicht oder wie auch immer. Das gibt's ja bei jedem Spiel, auch beim Fußball. Ich kenne mich da nicht oder auch nur, so viel weiß ich. Und hier heißt, dass der Christus in uns aus, aber wie ein Schiedsrichter entscheidet. Das wäre also die Herzen, ganz wörtliche Übersetzung. Und damit sehen wir, dass der eigentliche Sitz der Beweggründe ist und das Steuerungselement überhaupt. Und wir haben ja alle gehabt, nicht nur ein Herz für Jugendliche oder für Kinder, sondern ein Herz, ein buchstäbliches Herz. Und wenn ich an das, was wir heute Morgen besprochen haben, auch denke, auch Medizin festgestellt hat, ist das Herz von ganz entscheidender Bedeutung, die nicht nur symbolisch, sondern eben auch ganz buchstäblich. Das Herz ist offensichtlich das Steuerungselement für die Seele und die Seele dann für den Leibesausdruck. Und das glauben können, dann wissen wir, warum das, wenn wir da große Bedeutung ist, schon im Alten Testament, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Das ist von so groß. Also wenn Gott oder Christus unser Herz steuert, müssen, hat die Seele die beste Chance, eine Seele zu sein, die einen Beeinfluss nach positivem Ausdruck hat und gleichzeitig beim Sterben einen anderen Weg geht. Wesenjenige, dessen Herz nicht von Christus in dieser Weise gesteuert wird. Deswegen habe ich den Punkt 8 genannt, die Seele und das Evangelium. Und das ist Christus, weil das ist für mich was ganz Großes, dass wir, von Jesus, wir hier und jetzt leben, in einer Zeit leben, die eben nach Golgatha lebt, dass alles anders ist, alles geändert ist. Im Alten Testament, das habe ich mehrfach gelesen, und das wisst ihr ja auch schon, ja, mit der Tage Noahs, wurden die Menschen vom Fleisch im Grunde gezeigt. Sie waren seelische, fleischgesteuerte Leute. Seelengier haben wir heute Morgen gesehen. Also da ist im Grunde die Steuerung des Herzens. Das ist noch gar nicht möglich gewesen, weil er die Rechtsgrundlage für durch Christus Herstellung des ganzen Alls und damit auch die Herzenssteuerung der Menschen noch nicht gelegt hatte. Die wiederherstellung nur einzelne Sonderwege im Großen und Ganzen. War das also gab's nicht. Gestern hat Johannes gesagt, Johannes 12, Vers 25, der Vers steht gar nicht möglich. Wer seine Seele liebt, bei Johannes steht sogar hier, wer seine Seele wie einen Freund behandelt, wie einen Freund liebt, Johannes Leo, Vers 20, wird sie verlieren. Wer sie an die zweite Stelle von uns oder hasst, der wird sie behalten oder erhalten. Dieses Wort im Zusammenhang macht deutlich, dass der Vorgang des Sterbens, Gesamtzeit Golgatha geändert worden ist für die, die dieses seelische Leben besitzen. Sie müssen nicht mehr in den Scheol sterben. Neue Geister können, sozusagen wie es Petrus sagt in 1. Petrus 1, Vers 9, ihre, sondern sie können retten. Dass wir das nicht buchstäblich machen können, ist klar, weil Seele, Zerstörung geht ja von Christus aus. Aber Petrus drückt das halt so plastisch aus. Wie hat es uns insofern wichtig, dass wir hier erkennen, unser ist das in ganz wichtigen Stellenwert, auch wenn wir sagen, seelischer Mensch ist negativ. Seele hat ein ganz, sie ist insofern wichtig, weil wenn sie vom Herzen durch richtig gesteuert wird, wird sie gleich, wenn sie stirbt, einen weiteren Leib in Christus. Das ist für mich das Evangelium. Das Evangelium der Seele ist erhalten. Das ist nach den Schriftaussagen. Und wir lesen jetzt gleich noch 2. Korinther nach 1 und 2, wenn du schon dahin blättern willst. Dieses Schriftverständnis ist für mich Vers 1 ganz entscheidend, weil ich weiß, dieses Evangelium meist gute Nachricht. Die gute Nachricht für mich ist, seit Golgatha, Evangelium, kann ich, wenn meine Seele stirbt, nicht in Passivität verfallen, sondern sie bekommt, muss ich einen neuen Leib, in dem sie wieder handlungsfähig ist, weil nur mit einem Leib kann jetzt einen neuen, das haben wir ja ausgiebig besprochen. Was habe ich gesagt? 2. Korinther 5, behandeln das 2. Ist ja der bekannte Text, wo du vielleicht auch wieder was änderst, sonst in deiner Bibel nicht so deutlich steht. 2. Korinther 5, 1, da sagt Paulus, das ist eine längere Abhandlung, wo wichtig ist für das Überkleiden und so weiter. Denn wir nehmen wahr, dass wenn uns die auch noch wichtig ist, das Haus der Zeltung, also Zelthaus, das ist was, was nur vorübergehend steht, irdisches in den Fleischesleib, wenn unser irdisches Haus der Zeltung aufgelöst wird, er meint damit, wir einen Wohnbau, ein Oikodome, griechisch, einen Leib haben aus Gott, ein nicht hand, ein äonisches Haus in den Himmeln. Macht es so, das ist äonisch, das heißt zeitbegrenzt, und es ist in, also Himmeln, Mehrzahl. Also wenn ich hier sterbe, wenn mein irdisches Leib in den Himmel gelöst wird, habe ich gleich meinen nächsten Leib. Manche meinen sogar, pass auf, wie unser geliebter Bruder Fritz Henning, wie wir ihn jetzt schon haben, auch recht, das ist grammatisch alles möglich. Ich habe nichts dagegen, dass sie den seinen Leib. Aber wichtig ist, dass man überhaupt haben. Also wenn ich sterbe, habe ich den. Das steht hier. Und da bin ich sofort wieder handlungsfähig. Ich werde also niemals in eine passive Wartestellung kommen, wenn ich zu dieser Kategorie. Ich werde an mich gehören, um das mal so auszudrücken. Das ist aber kein Verdienst. Nicht, dass wir jetzt sagen, Mensch, ich bin jetzt besser wie die anderen. Sondern auch da dürfen wir dankbar sein, wenn das so ist. Wir das erkennen dürfen und dass das uns geschenkt worden ist, dass es so ist. Dass wir dann im Vers 2, das ist aber jetzt schon wieder ein anderes Thema, der dritte Leib auf uns nachkommt, der wo es dann heißt, dass wir mit dieser Wohnstätte, Euketer, griechisch, überkleidet werden. Und das ist deshalb so, weil der irdische Leib, die griechisch überkleidet werden kann, der braucht noch den sogenannten himmlischen Zwischenleib, eben nicht über Donnerstag, Freitag, Samstag. Und dann kommen diese Leiber nochmal vor. Leib reden, weißt du genau, welche Leiber wann, wer zu welcher Zeit bekommt. Also diese, nein, sie ist insofern wichtig für mich, als Evangelium, diese Abhandlung den Glaubenden, dass er eben nicht mehr in die Passivität verfällt, sondern Gottes für den tief bleiben kann. Und das ist was Wunderbares, sodass wir, wie es nicht aktiv dann im 1. Korinther 15 schildert, ja einen aufhimmlischen Leib, Paulus auch, den Leib, der innerhalb der Himmel sich bewegen kann und damit aktiv also einen teilnehmen kann. Und das ist, denke ich, eine gute Nachricht für alle, die es wirklich glauben können. Ich sage jetzt Amen.